als Ausgangspunkt und Grundlage für die Predigt, die wir gleich hören werden, lese ich ein Stück aus der Passionsgeschichte, aus der Leidensgeschichte von Jesus Christus. Das zieht sich ja in allen Evangelien über mehrere Kapitel hin. Ich lese hier den Ausschnitt von Lukas, Kapitel 23, die Verse 1 bis 25. Das ist der Abschnitt, wo Jesus Christus bereits vor dem Synedrium gewesen ist, also vor dem jüdischen Hohen Rat, der höchsten Regierungsinstanz des jüdischen Volkes. Und wie er nun zu Pilatus gebracht wird, dem höchsten Vertreter der römischen Besatzungsmacht, und dann noch zu König Herodes oder dem Fürsten Herodes, und wie er dann zum Tod am Kreuz verurteilt wird. Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, den Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und der König. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, Ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon so viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen Jesus vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm, hängten ihm ein Prachtgewand um und so schickte ihn Herodes zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der tobenden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen.
In der Erzählung Die wahre Liebe schildert der Schriftsteller Albert Reinecke, ein tragisches Schicksal, das tragische Schicksal des Malers Ambrosius. hatte schon alles Erdenkbare gemalt, nur eines wollte ihm nie gelingen. Ein Gemälde, bei dem er die wahre Liebe darstellt. Als er sich dann verliebte, fand er die wahre Liebe bei dieser Frau und dann malte er ein Gemälde von dieser Frau und bezeichnete dieses Gemälde als die wahre Liebe. Leider erlebte er mit seiner Braut bald eine große Enttäuschung und er ging sofort zu diesem Gemälde, packte es, obwohl es ausgezeichnet war, und zerriss es. Er rief auf die Straße und rief wie ein Wahnsinniger: Ich suche die wahre Liebe. Und lange hörte man nichts mehr von diesem Maler. Er wurde alt und eines Tages fand man ihn in seinem Atelier vor einem großen Gemälde tot liegen. Und er stellte in eindrücklicher Weise die Kreuzigung Jesu dar auf diesem Bild. Und mit letzter Kraft muss er auf dieses Bild geschrieben haben, die wahre Liebe. Das ist die wahre Liebe. Jesus am Kreuz auf Golgatha. Wenn jemand die wahre Liebe sucht, dann findet er sie am Kreuz. Und wir haben das gehört eingangs, das Kreuz ist das zentrale Symbol unseres Glaubens, denn da wird die Liebe greifbar. Und interessant ist, dass an diesem Kreuz beides zusammenkommt und uns deutlich macht, was Liebe heißt. Nämlich Liebe heißt nicht nur schön zu fühlen, sondern Liebe heißt Schmerz zu ertragen. Denn an diesem Kreuz trifft sich die Liebe und der Schmerz in unfassbarer Weise. Das ist die wahre Liebe. Was wir eben hörten in der Schriftlesung, was Jesus durchlitten hatte, das kann nur mit dem Wort wahre Liebe beschrieben werden. Wie sonst könnte man erklären, dass sich Jesus diesem Prozess, diesem entwürdigenden Prozess ausgesetzt hat? Und als er da vor Pilatus hingeschleppt wurde, da hat man ihn ja schon entwürdigt im Vorfeld. Man hat ihn zugedeckt und hat ihn geschlagen und gesagt, prophezei uns, wer dich jetzt geschlagen hat. Und hat gelacht, sich lustig gemacht über ihn. Diese Menschen, die das getan haben, die werden einmal noch überrascht sein, wenn sie entdecken, dass Jesus jedes Mal wusste, wer ihn geschlagen hat. Jesus hätte es nicht nötig gehabt, sich diesem Prozess auszusetzen. Er hätte sich entziehen können. Er hätte die ganzen Heerscharen von Engeln befehligen können, um ihn aus dieser Situation herauszunehmen. Aber er wollte es nicht. Warum? Weil seine Liebe zu uns so stark war. Nun wollen wir uns diesem Prozess gegen ihn, das eigentlich, wie ich das überschrieben habe, ein Prozess gegen Gott ist. Das ist ja auch etwas Verrücktes. Die Menschen, die Geschöpfe richten den Schöpfer. Das ist genau das, was hier geschieht. Gott wird gerichtet von den Menschen. Er wird auf die Anklagebank gesetzt. Genau das, was heute tagtäglich geschieht. Dauernd wird Gott angeklagt. Dauernd wird er für alles zur Verantwortung gezogen, das wir eigentlich getan hätten. Und hier haben wir genau das Bild, dass Gott gerichtet wird von uns Menschen. Der Prozess ist in vollem Gange. Und die Anklage steht, wir haben festgestellt, dass dieser Mann, sagen sie dem Pilatus, unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Was sich da der Hohe Rat als Anklage ausgedacht hatte, war ganz raffiniert. Es ist ja immer interessant, wie man destruktiv raffiniert sein kann. Konstruktiv raffiniert sein, ist oft schwieriger als destruktiv. Aber es war ganz raffiniert. Drei Punkte enthält diese Anklage. Erstens mal, Jesus ist ein Aufwiegler. Er wiegelt das Volk auf. Und vor was sich die Römer am meisten fürchteten, waren genau diese Volksaufstände, weil sie die nie so richtig in den Griff bekamen. Und dann klagten sie noch, dass er dem Volk verbietet, Steuern zu zahlen im Römischen Reich. Also ist ein, er wiegelt das Volk gegen das Römische Reich auf. Und als drittes sagen sie noch, er behauptet, er sei ein König. Mit anderen Worten, Jesus ist ein Feind des Römischen Reiches. Er macht alles gegen das Römische Reich. Und deshalb verdient er den Tod. Jeder, der sich selbst zum König macht, sagten sie dann, das kann man im Johannes-Evangelium nachlesen, jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Ja, ganz interessant, das von den führenden Juden zu hören. Seit wann sympathisieren sie dann mit dem Römischen Reich? Seit wann ist es dann für sie wichtig, dass niemand sich gegen das Römische Reich stellt? Also Jesus ist ein Feind und eine Gefahr für das Römische Reich und deshalb soll Pilatus ihn töten. Erstaunlich, dass die Hohepriester und Oberen der Juden so plötzlich sich auf die Seite der Römer stellten. Sie scheinen für das Römische Reich zu denken, etwas ganz Neues. Und das muss dem Pilatus, denke ich, der war ja nicht dumm. Das war dem auch ein bisschen suspekt. Weshalb denken die plötzlich für uns Römer? Weshalb ist es ihnen plötzlich ein Problem, wenn da einer ist, der das Volk gegen das Römische Reich aufwiegelt? Nun beginnt die Untersuchung und Pilatus findet bei Jesus keine Schuld. Die Juden gaben aber nicht nach. Sie wollten die Verurteilung von Jesus und zwar sofort. Und Pilatus hatte dann eine rettende Idee, als sie da wieder gestikulierten und sagten, ja, er hat in Galiläa gewirkt und hin und her und dann macht es bei Pilatus Klick, ach Galiläa, super, das ist nicht mein Gebiet. Da ist der Herodes zuständig, der ist ja gerade in Jerusalem. Geh zu Herodes, er ist zuständig. Das ist so wie bei unseren Gerichten, oder? Da gibt es Zuständigkeiten. Okay, sie gehen mit Jesus zu Herodes. Das haben wir ja auch gehört. Herodes freute sich, er dachte, jetzt hat er wieder etwas Unterhaltung, jetzt sieht er ein Wunder und so weiter. Hat er dann, Jesus hat ihm das nicht gegeben dann. Aber er fand auch keine Schuld. Der Herodes sagte, ja, geh zurück mit ihm, ich finde keine Schuld an ihm. Keinen Grund, ihn zu verurteilen. Und er sandte ihn zu Pilatus zurück. Und jetzt rief Pilatus die Hohepriester und die Oberen und das Volk zusammen, um ihnen sein Urteil zu verkündigen. Er sagte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu mir zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Das Urteil ist absolut eindeutig. Jesus ist in den Augen der Römer komplett unschuldig. Es gab keinen Beweis, dass Jesus das Volk aufgewiegelt hätte und die Menschen gegen die römische Herrschaft aufhetzte. Hätte Jesus das getan, hätte Pilatus nur einen winzig kleinen Ansatzpunkt gefunden, dass das stimmen könnte, da kann ich euch garantieren, der Pilatus hätte ihn sofort verurteilt. Denn das Römische Reich war diesbezüglich nicht simpelig. Und wenn dann schon sogar noch die Juden selber Hand bieten, einen Aufwiegler hinzurichten, dann hätte das Römische Reich sofort zugegriffen. Hätte Pilatus hatte gar keinen Grund, Jesus zu schonen. sondern wenn irgendetwas vorgelegen wäre, hätte ihn sofort verurteilt. Und das ist hingegen wiederum das Faszinierende, dass uns so durch die Schrift ganz deutlich gezeigt wird, dass Jesus absolut unschuldig war. Und dass das völlig unbestreitbar ist für jeden Kritiker, weil jeder Kritiker, der einigermaßen einen blassen Schimmer von Geschichte hat, weiß, dass das Römische Reich hätte Jesus wirklich eine Schuld getroffen, Jesus verurteilt hätte. Sicher nicht freigesprochen, so wie hier. Diese Anklage ist ein Modellfall für die Anklagen, die gegen Christen erhoben werden. Jesus sagte zu seinen Jüngern, nehmt euch in Acht vor den Menschen, sie werden euch in ihre Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen. Dieses Schicksal, was hier Jesus erlebt von der Art der Anklage, kann jeden Christen treffen, jeden von uns. Wir dürfen uns darüber keine Illusionen machen. Wir dürfen uns auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Das Evangelium erregt Widerstand und nicht selten meinen Menschen, sie täten Gott einen Gefallen, wenn sie sich da einschalten. Jesus sagte, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Die Anklage von Jesus ist also ein Modellfall für uns. Dieses Modell wiederholte sich schon tausendfach und wird sich immer wieder wiederholen. Wie bei Jesus werden Christen selten deshalb verklagt, um ihres Glaubens willen. Das wäre das Schönste, wenn wir verklagt würden, weil wir an Jesus glauben. Aber die Anklage wird meistens raffinierter sein. Sie wird meistens uns etwas anderes vorwerfen. So wie zum Beispiel Nero, der die Christen dazu benutzt, um seine Schuld zuzudecken. Er zündete Rom an und dann sagte er, das waren die Christen, die Rom angezündet hatten. Dann ist man auf die Christen losgegangen. Wir werden selten deshalb verklagt werden, weil wir an Jesus glauben. Das wird selten der direkte Anklagepunkt sein. Meistens werden wir verleumdet werden mit Unwahrheit. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass wir ungerecht behandelt werden und uns Dinge vorgeworfen werden, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist schwer zu ertragen. Das ist viel schwieriger zu ertragen, wenn jemand sagt, ich bringe dich um, weil du an Jesus glaubst, und sage ich, jawohl, ich glaube an Jesus. Dann bringt er mich um. Ist viel schwieriger, wenn mich einer verleumdet und mich deshalb umbringt. Aufgrund falscher Tatsachen. Im Grunde genommen geht es ihm um ganz etwas anderes. Und im Hebräerbrief werden wir ermutigt, richtet unseren Blick auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und das war wirklich eine Schande. Am Kreuz hingerichtet zu werden, entblößt. Das ganze Volk kann zusehen, kann noch etwas spotten, komm noch herunter, wenn du der Messias bist und weiß ich was. Und Jesus hat das ertragen, dies unter falscher Anklage, weil er wusste, es lohnt sich, dies zu tun. Kommen zum Punkt 2, die haltlose Forderung. Die Juden gaben nicht auf. Sie wollten Jesus so schnell wie möglich tot sehen. Miteinander schrien sie vor Pilatus, weg mit ihm, weg! Gib uns Barabbas frei! Denn es war, so seht ihr, dass am Passafest, zur Ehre des Festes, ein Gefangener freigegeben wurde. Sie sagten, nein, wir wollen nicht Jesus, sondern wir wollen Barabbas. Wenn er einen Gefangenen freigibt, dann Barabbas. Und wer war nun dieser Barabbas? Barabbas tat genau das, was sie eigentlich Jesus vorwarfen. Nur noch viel schlimmer. Er war wirklich ein Aufwiegler. Er war nachweislich an einem Aufruhr in der Stadt Jerusalem beteiligt. Er bekämpfte die römische Herrschaft und nicht nur das, er hatte sogar gemordet. Und darum wurde er ins Gefängnis geworfen und zu Recht verurteilt und niemand, wirklich niemand, zweifelte an seiner Schuld. Das war unbestritten. Barabbas war nun nachweislich wirklich schuld und zu Recht im Gefängnis. Er war ein Mörder. Nach jüdischem und römischem Recht wurden Mörder mit dem Tod bestraft und das schien das Volk mit ihren Führern überhaupt nicht zu stören. Sie wollten den Mörder befreit haben und den Unschuldigen hinrichten. Eigenartig. Bei Barabbas scheint es den Leuten egal zu sein, dass er das Volk aufwiegelte und sich gegen das römische Reich stellte. Er tat genau das, weshalb sie Jesus anklagten. Gerechtigkeit war für sie in diesem Moment absolut kein Thema. Sie wollten um jeden Preis Jesus am Kreuz sterben sehen. Pilatus wollte das nicht akzeptieren. Er war entschlossen, Jesus freizulassen. Und blind schrien sie darauf los, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Schrien ihn nieder. Und Pilatus gab trotzdem nicht auf und ein drittes Mal versuchte er es nochmals und sagt, was für ein Verbrechen hat denn er begangen? Sagt es doch mal. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Auch dieser dritte Versuch war erfolglos. Sie verlangten kategorisch, dass Jesus gekreuzigt wurde. Sie hatten kein einziges Argument. Das ist ja so, wenn man kein Argument mehr hat, das sagt bei uns so, dann wird man immer lauter. Dann muss man immer mehr schreien. Weil wenn man kein Argument hat, dann muss man andere Machtmittel benutzen. Möglichst mit Kraft und laut werden, sauer werden, was auch immer wir dann an Instrumenten heranziehen können. Aber sie konnten keinen Grund liefern, den Pilatus hätte ernst nehmen können zur Verurteilung von Jesus. Sie schreien, kreuzig ihn, sie wollten nichts anderes. Zogen alle Register und schlussendlich, das sehen wir im Johannesevangelium, bedrohten sie Pilatus. Wenn du den freilässt, bedrohen sie ihn. Bist du nicht mehr der Freund des Kaisers? Pass auf, was du tust. Wenn du den jetzt nicht, also sie haben kein Argument gegen Jesus, aber sie haben ein Argument gegen Pilatus. Wenn du den freilässt, mit anderen Worten, bist du nicht mehr Freund des Kaisers? Und wir könnten, das ist dann der Satz, den sie nicht aussprechen, aber die Drohung, die darin steckt, wir könnten eine Delegation nach Rom schicken und ihm sagen, dass du nicht wirklich für das römische Reich sorgst. Und dann kannst du dann mal sehen, wie lange dass du noch hier in diesem Gebiet, oder überhaupt, wie lange dass du noch für das römische Reich tätig bist. Dann werden wir dich denunzieren als ein Feind des Kaisers. Das ist die Drohung, die dahinter steckt. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Das furchtbare Geschrei nahm Überhand und Pilatus beugte sich diesem maßlosen Druck. Er konnte sonst diesen Aufstand nicht unter Kontrolle bringen. Das Volk ließ sich durch einige Leute, die Stimmung machten, manipulieren. Viele, die schrien, Pilatus soll Jesus kreuzigen, waren es vermutlich gar nicht so bewusst, was sie überhaupt taten, geschweige dann, worum es ging. Gruppendruck kann uns zu ganz schrecklichen Taten verleiten. Im Alten Testament finden wir diesbezüglich eine Warnung, die ich denke für uns heute noch genauso aktuell ist. Schließe dich nicht der Mehrheit an, wenn sie auf der Seite des Unrechts steht. Musst du in einer Gerichtsverhandlung als Zeuge aussagen, so beuge dich nicht einer Mehrheit, die das Recht verdreht. Das war genau hier der Fall. Es war der Gruppendruck, so die Dynamik, die entsteht. Wenn einige miteinander schreien, schreit man mit. Man weiß gar nicht recht, um was es geht. Aber wenn die Mehrheit schreit, dann muss es ja stimmen. So sind auch wir. Das geschieht auch bei uns oft schneller, als wir das möchten. Da sagt irgendjemand etwas gegen jemanden anderen und schon schreien alle und niemand weiß wirklich, wie es war und wie es ging. Und niemand fragt wirklich danach. So werden ganze Gemeinden von Gemeinden verschrien, einfach weil jemand etwas gesagt hat, was die dort vielleicht machen, was man aber auch nur gehört hat. Und weil die Gemeinde vielleicht etwas größer ist als die eigene, man vielleicht im Geheimen etwas neidisch ist, schreit man mit. Spricht man mit. Und kann so vieles kaputt machen. Pastor Modersohn erzählt aus einer kleinen Stadt in Westfalen folgendes Erlebnis. Eine junge Frau wollte sich nicht auf die Freundschaft mit einem Mann einlassen, der nicht so in gutem Ruf stand. Dieser war darüber so beleidigt, dass er sich rächte, indem er ein falsches und böses Gerücht über diese junge Frau verbreitete, den Umlauf brachte. Und mit der Zeit sprach man in der kleinen Stadt an allen Ecken über diese Frau. Ist ja auch schön, man hat man wieder was zu sprechen, man weiß, was man mit dem Nachbar zu sprechen hat. Was sie tat, hat man sie nie gefragt. Man sprach darüber, was sie tat und man nie von ihr gedacht hätte, aber niemand fragte sie, ob das zutrifft oder nicht. Sie hat überhaupt nichts gemerkt von diesen Gerüchten, bis eines Tages sie darauf aufmerksam wurde, dass über sie gesprochen wurde. Das hat sie sehr erschrocken, als sie das erfuhr. Dann dachte sie, wenn die Leute so etwas von mir denken, wenn sie mir so etwas zutrauen, dann kann ich mich ja an diesem Ort gar nicht mehr wirklich sehen lassen. Sie verließ kaum mehr ihr Zimmer und grübelte über das nach, was ihr zugestoßen ist. Sie fiel in tiefe Depression und im Zustand tiefster Depression hat sie sich das Leben genommen. Wer war nun schuld? Der junge Mann, der die Verleugnung in Umlauf gebracht hat. Aber wer war auch noch schuld? All die anderen Männer und Frauen, Herren und Damen, die so eifrig waren zu fragen, haben sie auch schon gehört, was die gemacht hat? Was hat sie gemacht? Oi, 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 oi. Wie schnell sind wir auch als Christen auf diesem Dampfer. Dass wir irgendwo aufspringen, wo es so interessant ist, wo man Dinge weiß, die man eigentlich gar nicht wissen sollte. Wo man Dinge weiß, die eigentlich gar niemand so richtig weiß. Und manchmal bin ich auch erstaunt, was die Leute über mich wissen. Bin ich ganz verwundert. Denke ich, habe ich gar nicht gewusst. Interessant. Wie Menschen meine Motive plötzlich kennen, ganz perplex. Gar nicht daran gedacht, dass es mein Motiv sein könnte. Aber man spricht nicht miteinander. Man tuschelt das lieber so. Das geht über, das ist nicht nur im Persönlichen, das geht sogar unter Christen, über Gemeinden hinweg. Ich sage nicht, es gibt richtige Gerüchte, die zutreffend sind. Es gibt aber auch falsche Gerüchte, die überhaupt nicht zutreffen. Manchmal ist es besser, man stellt die Dinge klar, bevor man sie wuchern lässt. Und genau das wäre auch gut gewesen hier. Dass die Leute einmal gehalten hätten, die Juden einmal gefragt, hey, ihr Hohepriester, was ist jetzt genau los? Was habt ihr jetzt eigentlich an Jesus auszusetzen? Der hatte doch so viele Menschen geheilt. Warum soll er jetzt plötzlich ein böser Mensch sein? Aber sie waren so richtig in Fahrt. Es war nicht mehr zu stoppen. Wir sind manchmal nicht mehr zu stoppen. Nun, Pilatus verkündet nun sein Urteil, das ist der dritte Punkt, das niedere Motiv. Er verurteilte Jesus nicht wirklich, sondern er erfüllte einfach die Bitte des Volkes. Er opferte Jesus dem Willen des Volkes. Das Urteil hatten die Juden getroffen, nicht Pilatus. Das war auch die Überzeugung der Jünger, und am Pfingsten sagte Petrus: Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr Juden gekreuzigt habt. Es waren nicht die Römer. Es waren die Juden, die die Römer benutzt haben. Diese Tatsache berechtigt niemand, die Juden zu verfolgen, was in der Geschichte leider geschah, dass man diesen Anlass nahm, um dann die Juden zu verfolgen, das zu begründen. Das ist überhaupt unmöglich, das so zu sehen. Aber das Motiv dieser religiösen Führer, Jesus anzuklagen und auszuschalten, war ein ganz, ganz niedriges Motiv. Wer weiß es? Pilatus hat sie durchschaut. Was war das Motiv?
Neid.
Schlicht und ergreifend Neid. Jesus konnte mehr als sie. Auf Jesus hörten die Menschen mehr als auf sie. Es war purer, nackter Neid. Jesus war ihnen ein Dorn im Auge, er untergrub ihre Autorität, nicht in dem, dass er sie schlecht machte, sondern in dem, dass seine Autorität höher war als ihre. Man kann ja jemandem die Autorität untergraben, dass man ihn schlecht macht, oder man kann mehr Autorität haben. Und der andere fühlt sich auch untergraben, obwohl er nicht untergraben wird. Pilatus hatte das durchschaut. Im Markus-Evangelium heißt es: Es war Pilatus klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Nur Neid. Das wäre ein Thema für sich, was Neid alles anrichten kann. Nur Neid. Das hat Pilatus durchschaut. Pilatus ließ den Mann frei, der wegen Aufruhr und Mordes ins Gefängnis geworfen wurde und der den Tod verdient hätte. An seiner Stelle wurde Jesus hingerichtet. Besser hätte Gott es nicht zeigen können, was am Kreuz geschah. Ich kann euch sagen, das ist etwas, was mich unheimlich fasziniert. Dass hier bis ins Detail hinein Gott zeigt, was die Kreuzigung Jesu bedeutet. Ein schuldiger Mensch, Barabbas, der ein Aufwiegler und Mörder ist, kommt frei und an seinem Kreuz, das für diesen schuldigen Menschen bestimmt war, hängt nun dieser unschuldige Jesus, unser Herr. Bildlicher hätte Gott nicht darstellen können, was der Tod Jesu am Kreuz für uns bedeutet. Nämlich sterben für uns schuldigen Menschen, dass der Schuldige befreit wird, ohne bestraft zu werden. An seiner Stelle, an der Stelle Barabbas, wurde Jesus hingerichtet. Jesus, dessen Unschuld mehrfach bezeugt ist. So wie Jesus an Stelle des Barabbas starb, so starb Jesus an der Stelle und an unserer Stelle für unsere Schuld. Wir sind Barabbasse. Wir sind die, die es verdient hätten, an diesem Kreuz zu hängen. Wir sind die, die die Strafe verdient hätten. Aber wir sind Barabbasse, obwohl unsere Schuld ganz eindeutig ist, ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Wir hätten den Tod verdient. Paulus schreibt, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder. Du und ich. Wir sind wie Barabbas. Unsere Strafe wurde uns erlassen und ein anderer hat dafür bezahlt. Ihm, Jesus, aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Jesus hat alles auf sich genommen. Ist das nicht faszinierend? Wie Gott bis ins Detail, bis in alle Handlungen hinein, wer hören will, wer sehen will, wer begreifen will, was Jesus für uns getan hat, kann es in jedem Detail begreifen. Dass sogar ein schuldiger Mensch, der ein Mörder war, freigesprochen wird und Jesus an seiner Stelle stirbt. Das zeigt uns, dass keiner, der hier drin ist, zu viele Sünden hat, dass er nicht durch den Tod Jesu Befreiung erfahren würde. Den Schuldschein, schrieb Paulus, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Mit dem Kreuz ist unsere Schuld beseitigt. In der Offenbarung lesen wir sehr deutlich, welche tiefe Bedeutung dieser Tod von Jesus hat. Da heißt es, du hast dich auf Jesus bezogen, als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Da gibt es überhaupt keine Grenze. Jeder Mensch kann von diesem Opfer, von diesem Tod Jesu profitieren, wenn er an Jesus glaubt. Zu welchen Menschen gehörst du? Zu denen, die ihre Schuld selber tragen, die sagen, nein, ich will selber meine Schuld tragen, ich bin selbstständig, ich brauche nicht jemanden, der für mich eintritt, ich kann das selber. Oder bist du ein Barabbas? Das heißt, bist du befreit worden wie Barabbas? Gehörst du zu denen, die durch den Tod von Jesus Befreiung erfahren haben? Diese Befreiung erleben wir, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir darauf vertrauen, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass er sie auf sich genommen hat. Darum schreibt Paulus, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist die Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Und nur wer an diesen Jesus glaubt, Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, wer ihm von ganzem Herzen vertraut, der wird befreit von seiner Schuld. Und wenn du diese Befreiung noch nicht erfahren hast, dann kannst du sie heute erfahren. So überraschend wie Barabbas. Barabbas war ein hoffnungsloser Fall. Das Urteil war klar, das Römische Reich war hart. Er hat die Strafe verdient. Und überraschenderweise wurde auf diesen hoffnungslosen Menschen ein hoffnungsvoller Mensch, der befreit wurde sogar. So kann das mit deinem Leben geschehen, wenn du mit Jesus lebst. Das hat Jesus für dich getan. Also, ich fasse zusammen, der Prozess gegen Gott. Jesus wird eindeutig als unschuldig erklärt, und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von höchster damaliger politischer Instanz, nämlich dem Römischen Reich. Und wenn Jesus nur ansatzmäßig hätte schuldig gesprochen werden können, hätte das Römische Reich das gemacht. Ohne Augenzwinkern. Die waren nicht keine Hampelmänner und keine Waschlappen. Die hätten das durchgezogen. Die haben so viele Menschen gekreuzigt in jener Zeit, ob einer mehr oder weniger. Wenn etwas vorgelegen wäre, sie hätten das gemacht, kein Problem. Pilatus hatte keinen persönlichen Grund, Jesus zu schützen. Seine Unschuld ist ganz eindeutig. Aber dann kommt diese haltlose Forderung der Juden, sie wollen Jesus einfach verschwinden lassen. Er ist ihnen zu unangenehm. Er ist für die Führer eine Konkurrenz. Er saugt ihnen das Volk ab. Die Leute gehen zu ihm und nicht mehr zu ihnen. Sie hören mehr auf Jesus als auf sie. Und Jesus hat sie sogar, auch nicht so ganz unzimperlich, angepackt. Er hat ihnen offen gesagt, was er über sie denkt. Über ihre Heuchelei, über ihren Stolz. Das hatten sie nicht verkraftet. Die Wahrheit ist manchmal hart. Und so hetzten sie das Volk, dass alle schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so hat Pilatus Jesus ausgeliefert. Und der Schuldige wird frei und der Freie wird hingerichtet. Und das ist dieses wunderbare Bild. Der Barabbas, der Schuldige, der Barabbas, der symbolisch für uns alle steht, der wird befreit, weil Jesus an seiner Stelle gekreuzigt wird. Und so ist das, gilt das für unser Leben. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Die Schuld lag auf ihm. So schließe ich mit den bekannten Worten des Paulus aus dem Philipperbrief. Er, der Gott in allem gleich war, Jesus, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Man könnte auch sagen, er starb am Kreuz wie du und ich. Denn das wäre die Strafe für unsere Schuld gewesen. Aber nun ist Jesus für dich an dieses Kreuz gegangen. Und da sollten wir ihm sehr, sehr dankbar sein. Ich bete mit uns. Herr Jesus, du hast diese ganze Schande und Schmach auf dich genommen. Du hast dich peinigen lassen, du hast dich verspotten lassen, du hast dich schlagen lassen. Und es gibt nur einen einzigen Grund dafür, warum du das tatest. Das war wirklich Liebe, wahre Liebe. Und ich danke dir, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, diesen Schmerz, diese Demütigung. Und ich danke dir, dass auch das, was mit Barabbas geschah, für uns so ein klares Bild ist für das, was du getan hast, nämlich für mich bist du am Kreuz gestorben. Meine Schuld hast du dort hinaufgetragen. Ich hätte das alles verdient. Ich müsste bestraft werden, nicht du. Und so was Barabbas ganz handfest erleben durfte, das dürfen wir heute noch erleben, ganz frei zu werden. Unsere Schuld abzuladen. Du hast, Vater, die ganze Schuld von uns auf deinen Sohn geworfen. Wir danken dir dafür und preisen deinen Namen. Danke, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du uns erlöst hast und dass du uns deine großartige Liebe in einer Weise gezeigt hast, die kaum fassbar ist. Wir beten dich an. Amen.